Are you ready to feel the difference of truly hydrated skin? This winter, treat dry, thirsty skin to silky, smooth hydration with Osea's Undaria Algae Body Butter. Luxuriously rich, but never greasy, this TikTok-famous body butter is clinically tested to visibly firm skin and provides 72 hours of continuous hydration. This isn't your typical body butter. Formulated with high-performance ingredients like ceramides and Undaria seaweed, it transforms dry, crepey skin to soft, smooth, and supple. Osea has been crafting seaweed-infused products that are safe for your skin and the planet for nearly 30 years. Everything they make is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Experience healthy, hydrated skin with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code WINTER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code WINTER.
Das ist Aspria, dein Club in Hamburg-Uhlenhorst. Fitness, Wellness, Tennis, Pool. Über 130 Kurse pro Woche. Ein großer Spa-Garten für Urlaubsfeeling und tolle Angebote für Kinder und die Familie. Wir sind Aspria. Das ist dein Wohlbefinden. Werde noch heute Mitglied und sichere dir 50% auf die ersten 2 Monate. Mehr unter aspria.de/Angebot.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Am 2. März wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Und ich will die Zeit bis dahin nutzen, in diesem kleinen Podcast die Spitzenkandidaten der Parteien vorzustellen. CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke sind dabei. Die AfD leider nicht. Die haben mitgeteilt, dass ihr Spitzenkandidat für einen Podcast nicht zur Verfügung stehen wird. Das ist dann so, aber ich wollte das einmal zur Transparenz sagen. Nicht, dass jemand denkt, wir hätten die AfD nicht eingeladen. Natürlich habe ich da angefragt, aber Dirk Nockemann möchte in diesem Podcast nicht auftreten. So, einmal gesagt. Los geht es heute mit einer von immerhin 3 Frauen unter den Spitzenkandidaten. Das ist ja auch in Hamburg nicht selbstverständlich. In einer Stadt, die bisher keine Frau als erste Bürgermeisterin hatte. Und die Frau, die heute zu Gast ist, ist die einzige, die ernsthaft Chancen hat, sozusagen diese Serie der Männer zu beenden. Ich freue mich sehr auf Katharina Fegebank von den Grünen, die das 2. Mal als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hamburg antritt. Und die, von der Robert Habeck gesagt hat, dass sie diesmal gewinnt. Und da bin
hat
ich
er das?
Hat er gesagt. Das ist doch toll, oder?
Das gibt mir jetzt nochmal Schub, ja, so, auf jeden Fall.
Bevor wir loslegen, wir wollen natürlich vor allen Dingen über Sie noch ein bisschen was erfahren, über die Partei, aber vor allem über Sie viel erfahren, müssen wir natürlich über das sprechen, weil wir haben nicht nur die Bürgerschaftswahl, wir haben auch die Bundestagswahl.
Ja.
Und da würde ich gerne über diesen Mittwoch sprechen, was das für Sie war. Also man muss es eigentlich gar nicht erklären. Antrag der CDU im Bundestag, der dann am Ende mit Stimmen der AfD angenommen wurde. Und ich kann dieses Bild nicht vergessen, dass dieser Antrag angenommen wurde. Und normalerweise freut man sich ja als Partei, wenn ein Antrag angenommen wird. Aber weder die CDU noch die FDP, die für diesen Antrag gestimmt haben, haben geklatscht oder gejubelt. Aber die AfD hat komplett gejubelt. Und es war für mich ein verstörendes Bild. Die einen sprechen vom Tabubuch, die anderen sprechen von stell dich nicht so an. Wo würden Sie diesen Mittwoch verorten?
Also erstmal ist mir ein Satz jetzt in Erinnerung geblieben, den ich in den sozialen Medien, ich glaube von Igor Levit war es, gelesen habe, der sich richtig eingebrannt hat. Am Morgen hat das Gedenken an die Opfer der Shoah stattgefunden und am Nachmittag jubelten die Nazis im Bundestag. Das ist eine Entscheidung, die 2 Tage nach dem Holocaust-Gedenktag stattgefunden hat, an dem wir uns alle nochmal erinnert haben daran, dass ein brutales, vielleicht das brutalste Verbrechen der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat und dass es unser Auftrag und unsere Aufgabe und Verantwortung ist, wirklich nie wieder Realität werden zu lassen. Und in dieser Situation hat der Kanzlerkandidat der Union, wie ich finde, völlig ohne Not, seinen 5-Punkte-Plan zur Abstimmung gestellt und ja im Vorfeld relativ offensiv gesagt, ist mir völlig egal, wer dem zustimmt. Mhm. Und damit ja eigentlich den Kurs verlassen, die Brandmauer muss halten, weil er in Kauf genommen hat Und zwar auf dem Rücken der Opfer eines ganz grausamen Verbrechens, eines Angriffs in Aschaffenburg, daraus politisch Kapital zu schlagen. Und das ist ein richtiger Schock. Das ist ein richtiger Schock. Das hat man auch gesehen im Bundestag. Wir hatten zeitgleich Bürgerschaftssitzung. Mein Eindruck war, dass es eine tiefgedrückte Stimmung bei den allermeisten Abgeordneten gegeben hat, weil damit natürlich ein Stück weit auch die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Die Brandmauer eben nicht klar definiert, auch von der CDU eingehalten wurde. Und unabhängig von den Inhalten, und da kann man, ich will gar nicht sagen, streiten darüber, was wir tun müssen. Wir müssen sicher mehr tun für die innere Sicherheit und auch für das Sicherheitsgefühl der Menschen in unserem Land. Aber völlig unabhängig von den Inhalten dieser Vorschläge, die europafeindlich, rechtswidrig und von den allermeisten Experten auch als völlig unwirksam und unpraktikabel eingestuft werden, hat das ja eine menschliche und eine gesellschaftliche Komponente. Und dass der Kanzlerkandidat der Union diesen Weg gegangen ist, zeigt für mich zum einen, dass er wirklich eine fehlende Impulskontrolle hat. Aber was viel schlimmer ist, dass er sein Wort gebrochen hat. Und das macht natürlich was mit Vertrauen, Vertrauen in die Politik und auch mit dem Vertrauen darin, ob Friedrich Merz dann ein Kanzler ist, auch für alle Deutschen, wenn er denn gewählt werden würde. Und deshalb war das eine echte Zäsur in vielerlei Hinsicht, in Sachen Brandmauer, in Sachen, wo sich unsere Gesellschaft hin entwickelt, in Sachen, wird der Keil der Spaltung jetzt noch tiefer getragen in die Gesellschaft, und natürlich auch die Frage, was das jetzt macht mit der anstehenden Wahl, mit der anstehenden Bundestagswahl.
Und ich, also echt heftig. Und absolut. Und ich, Sie haben es so schön gesagt, ohne Not. Weil er hätte ja einfach jetzt noch drei Wochen abwarten können und hätte wahrscheinlich die Wahl gewonnen. Wahrscheinlich wird die CDU/CSU jetzt auch die stärkste Partei sein, nach allem, was man so hört, aber völlig ohne Not. Und ich frage mich, nach dem, was am Mittwoch da passiert ist, hat sich das Thema Schwarz-Grün dann eigentlich von Seiten der Grünen auch ein Stück weit mehr erledigt, als es vorher war?
Mir fehlt tatsächlich aktuell die Fantasie, mir das vorzustellen. Weil es schon auch in der Politik darum geht, Vertrauen ineinander zu haben. Und gerade die handelnden Personen müssen einander vertrauen. Und das, was Friedrich Merz jetzt nochmal völlig ohne Not gemacht hat, aus einem mir unerklärlichen Impuls, dadurch jetzt besonderen Aktionismus in einer schwierigen, in einer herausfordernden Zeit und Situation auch zu zeigen. Also wirklich, ja, so Kontrollverlust der ganz besonderen Art. Und da wieder Vertrauen zu fassen und eine Klarheit zu haben, was denn nun eigentlich zählt, das hat bei uns ganz viel erschüttert. Also bei den Grünen im Bund, aber sicherlich auch bei uns hier in Hamburg.
Klar, und da gibt es dann so Sätze. Markus Söder hat versucht, das zu erklären und hat gesagt, ja, man hätte ja immer gesagt, man dürfte keine Anträge stellen, denen die AfD zustimmen könnte und sei es nur zufällig. Und dann hat Markus Söder den Satz gesagt, ich glaube bei Sandra Maischberger, naja, aber da ist ja was passiert zwischendrin. Und da denke ich natürlich, okay, wenn was passiert, dann kann man mit der AfD zusammenarbeiten, dann kann man mit der AfD vielleicht auch irgendwann koalieren und so. Und das ist, glaube ich, jetzt dieser Punkt, dass zum ersten Mal irgendwie tatsächlich Friedrich Merz, einer der Politiker der Partei der demokratischen Mitte, eine Ansage nicht eingehalten hat. Und wir erinnern uns, das war der Friedrich Merz.
Der ist das Wortbruch. Er hat Wortbruch begangen.
Vor den Wahlen in Ostdeutschland den Menschen dort gedroht hat, wenn hier einer mit der AfD kooptiert, zusammenarbeitet, der kriegt ein Parteiausschlussverfahren.
Ja, also Wortbruch ist eine ziemlich heftige Nummer, gerade nochmal in dieser Zeit. Also wir kommen aus einer sehr, sehr schwierigen Ampelphase und die Ampel hat ein vorzeitiges Ende genommen, weil man sich offenkundig auch nicht mehr aufeinander verlassen konnte, weil das Vertrauen flöten gegangen ist, weil die Stimmung in der Gesellschaft auch gegenüber der Ampel eine war, die gesagt hat, ihr habt gar nicht mehr die Kraft, die notwendigen Dinge anzuschieben für unser Land. Und die Ampel hatte ja immer schon sehr zu kämpfen, gerade im letzten Jahr in einer super schwierigen geopolitischen, sicherheitspolitischen, aber auch innenpolitischen Lage, fand ich, war die Bilanz in dem, was geschafft wurde, deutlich besser als das, was gemeinsam vertreten wurde. Und das hat ja zur Folge gehabt, dass immer mehr Vertrauen verloren gegangen ist und dass die Leute gesagt haben, also das ist Politik zum Abgewöhnen. Mhm. So wie ihr das macht, fühlen wir uns davon gar nicht angesprochen. Und dann gab eines das andere. Und die Hoffnung, so erlebe ich das zumindest, vieler jetzt in die aktuell stattfindende Wahlauseinandersetzung, aber dann vor allem in die Wahl selbst, in die Bundestagswahl, ist doch, dass man erstens eine Klarheit darüber hat, wie die unterschiedlichen politischen Ideen für unser Land aussehen, aber dann, dass es Menschen gibt, die die Kraft haben, auch zusammen das Beste für unser Land zu erreichen. Und das ist jetzt alles ins Wanken geraten und alles erschüttert. Also man hat eine Klarheit darüber, welche Vorstellungen innenpolitisch und migrationspolitisch und sicherheitspolitisch jetzt von Seiten der CDU auf dem Tisch liegen. Aber keine Klarheit darüber, mit wem man das denn eigentlich umsetzen möchte, weil die Bereitschaft, und das ist vielleicht nochmal ein dritter Punkt oder eine dritte Facette, dieses ohne Not. Also normalerweise sind es demokratische Spielregeln, dass jemand einen Vorschlag hat, eine Maximalforderung, dann auf die politischen Mitbewerber zugeht, die anderen Parteien im Bundestag oder auch hier in der Bürgerschaft und dann überlegt, wie kriegt man eigentlich bei einem so gewaltigen Thema, das ja viele umtreibt, in Sorge umtreibt, in Angst umtreibt, die Frage, wie sicher leben wir hier eigentlich alle zusammen in unserem Land und dass man dann verhandelt. Dass man einen Kompromiss verhandelt und hoffentlich das Beste aller Welten am Ende hat und dann einen Beschluss fasst. Und dieses kategorische, ich will das jetzt so, das sind meine 5 Punkte, friss oder stirb. Also eigentlich damit auch alle Spielregeln des demokratischen Geschäfts und des demokratischen Miteinanders zu missachten und auszuhebeln und da so einen richtigen Ego-Shooter zu fahren und am Ende dann ja fast, also so interpretiere ich zumindest die Bilder von gestern oder von Mittwoch, von der Abstimmung, fast so ein bisschen konsterniert dazustehen und sagen, oh, da habe ich jetzt vielleicht den Bogen doch ein bisschen überspannt. Und Dinge nicht zu Ende denken.
Das ist also keine, alles, das
Wortbruch,
ist, genau,
Dinge nicht zu Ende
das ist
denken.
Keine gute Eigenschaft für so ein... Ob nun für einen Kanzler oder eine Regierung schätzt, man sollte schon sich überlegen, die Dinge, die man anstößt, was daraus werden könnte. Ne? Und zwar nicht nur, was es im Idealfall werden könnte, sondern auch, was es im schlechtesten Fall werden könnte. Und hat das auch was damit zu tun, dass irgendwie Friedrich Merz halt so ist, wie er ist? Also ich will jetzt nicht sagen, ein Mann, Anfang 70, aber das spielt vielleicht auch eine Rolle in der Art und Weise, wie er glaubt, Politik machen zu können?
Ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht gut. Bin ihm ein-, zweimal begegnet und habe Smalltalk mit ihm geführt und fand das tatsächlich auch ganz angenehm.
Okay.
Und ich erinnere mich auch, dass Ricarda Lang in einem Podcast oder längeren Interview auf die Frage, wie denn die Reaktionen auf ihre Hochzeit gewesen seien, zu meiner Überraschung sagte, also das freundlichste, warmherzigste Schreiben, den warmherzigsten Glückwunsch hätte sie von Friedrich Merz erhalten. Und das ist aber schon einige Monate her. Also es muss kurz nach ihrer Hochzeit gewesen sein. Damals noch von Partei zu Vorsitzendem zu Parteivorsitzender. Aber das Vorurteil über Friedrich Merz, dass er manchmal unbeherrscht reagiert und darüber vielleicht, ja, ein bisschen die Kontrolle auch verliert über Dinge, ist natürlich nichts, was man von einem künftigen Kanzler hören oder sehen möchte. Und deshalb nochmal, in der Sache war das ein negativ-historischer Tag, die Abstimmung, in der Frage, wie man eigentlich miteinander zusammenarbeitet. Aber vor allem, und ich glaube, das hat er unterschätzt oder auch sein Umfeld unterschätzt, will man natürlich jemanden als Kanzlerkandidaten oder später auch als Kanzler, dem man vertraut, den man als verlässlich einschätzt, von dem man erwartet, dass er sein Wort hält. Und das sind, ich finde, einfache Dinge, aber doch in dieser Zeit offenbar nicht mehr selbstverständliche Sachen. Und meine Einschätzung ist, dass da jetzt nochmal ganz schön was in Bewegung gerät und ein vielleicht sicher geglaubter Sieg jetzt auch nochmal in Frage gestellt wird.
Das verfolgen wir, aber wir wollen natürlich jetzt nicht die schöne Zeit hier nutzen und nur über Friedrich Merz sprechen, sondern wir wollen natürlich über Sie sprechen, über die Grünen, über den Bürgerschaftswahlkampf. Sie haben gerade gesagt, die Ampel ist gescheitert. Und ich habe mich gefragt, wenn ich Ihre Plakate sehe, ob die Ampel daran gescheitert ist, dass eine Sache bei der Ampel fehlte. Die Plakate der Grünen in Hamburg sind nicht wie die Plakate auf Bundesebene, da ist ja Zuversicht im Vordergrund, sondern es ist Herz und Verstand. Und Verstand, das kann man, glaube ich, der Ampel nicht absprechen, aber das Herz fehlte völlig. Was mich interessiert, dieses, dass es in Hamburg Herz und Verstand ist, ist das auf Sie zugeschneidert? Weil wenn man Sie kennt oder mit Leuten spricht, die Sie kennen, sagen alle, das ist eine Politikerin, die, ich würde mal sagen, die Eigenschaften, die ich am stärksten gehört habe, wenn ich mit Leuten spreche, die ist unglaublich in diesen 10 Jahren, die ist eigentlich genauso in diesen 10 Jahren genauso geblieben wie am Anfang, was ihre Kerneigenschaften bedeutet. Die ist bodenständig geblieben, die ist neugierig geblieben, die glaubt nicht, dass sie was Besseres ist. Wir kommen gleich mal dazu, ob das auch in Hamburg vielleicht ein Nachteil sein kann. Und die ist fröhlich geblieben und herzlich. So, Frage, das war der Grund, warum man sagt Herz und Verstand?
Ja, ein bisschen verkürzt ist das tatsächlich so. Ich mache diesen Job, dieses wunderbare Amt jetzt ja seit fast 10 Jahren, zweite Bürgermeisterin und auch Senatorin. Und das war damals mein Anspruch, mit dem ich reingegangen bin, dass ich gesagt habe, ich will bei mir bleiben und ich will auch mir treu bleiben. Und ich will auch zeigen, dass es mit den menschlichen positiven Eigenschaften auch funktionieren kann. Mhm. Also, dass man erfolgreich regieren kann, dass man viel schafft und umsetzt und gleichzeitig aber auch eine Verlässlichkeit ausstrahlt in die Bevölkerung hinein, dass man immer wieder das Gefühl gibt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Und ich weiß aber vor allem auch weiterhin, wovon ihr sprecht, weil ich auch eure Probleme sehe und verstehe, weil ich immer unterwegs bin in der Stadt und einfach eine große, das soll gar nicht pathetisch klingen, aber ich habe eine ganz große Menschenliebe. Ich bin einfach wirklich nach wie vor wahnsinnig neugierig und begreife das als unglaubliches Privileg, in meinem Amt wirklich jeden Tag ganz unterschiedliche und auch immer wieder neue Leute kennenzulernen.
Aber wie, das ist interessant, wie haben Sie sich das erhalten? Weil ich erlebe ja viele Politiker in diesem Podcast, wo ich merke, und das gilt für Journalisten, glaube ich, auch, mit, je länger man im Amt ist, desto mehr neigt man vielleicht zum Zynismus sogar. Und zu so einer Abgestumpftheit und zu so einer Abgeklärtheit. Und auch so, man merkt das mit Politikern, die dann ins Amt kommen und die plötzlich anfangen, darüber zu reden, wie Angela Merkel das gemacht hat. Und man denkt, Moment, vergleichst du dich gerade mit Angela Merkel? Also, wie halten Sie sich sowas? Weil das Amt macht ja schon was mit einem. Sie haben es gesagt, Sie waren 37, als Sie ins Amt kamen. Sie machen das jetzt 10 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit, um Senatorin/Ministerin zu sein. Wenn Sie jetzt nochmal Ministerin, nochmal Senatorin werden sollten oder Bürgermeisterin, sind es dann 15 Jahre. Wie verfällt man dann nicht auf das, was vielen anderen passiert, die einfach dann irgendwie abgehoben werden? Auch irgendwie, wie gesagt, zynisch werden.
Ja, ich beobachte das auch und denke mir schon auch manchmal, wenn du so bist, dann hör doch auf damit. Das Leben hält doch auch noch so viel anderes bereit. Also ich habe mich auch auf dem Weg immer wieder überprüft und habe ein sehr stabiles Umfeld durch meine Familie, die mir auch immer wieder Feedback geben oder mir spiegeln, wenn sie merken, dass da vielleicht irgendwas in die falsche Richtung abdriftet. Aber ich habe eigentlich einen ganz guten inneren Kompass und ich habe immer diese Flamme in mir lodern, die mir auch bisher immer gesagt hat, du bist noch nicht fertig. Und gleichzeitig macht es mir unglaubliche Freude, immer wieder neue Dinge zu entdecken, mich an neuen politischen Herausforderungen zu versuchen und ja, auch die Themen, die ich beackern darf, sind einfach so spannend, dass ich mich wirklich, das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber ich freue mich in der Regel jeden Tag auch auf das, was kommt und was mich da erwartet. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich auch immer wieder auf der Strecke überprüft, ist es noch so, dass du die Kraft hast? Ist da noch dieses Feuer in dir und diese Leidenschaft? Denn das war ja meine Motivation damals, dass ich in die Politik gegangen bin, um Dinge anzuschieben, um jeden Tag das Leben der Menschen ein bisschen besser zu machen, um Gesellschaft und das Miteinander in der Gesellschaft positiv zu gestalten, so als Demokratin und Europäerin und mit meinen ganzen Erfahrungen, die ich da im Gepäck hatte, auch im Ausland länger gelebt und darüber auch nochmal einen ganz neuen Blick auf Deutschland und auf Hamburg, auf Norddeutschland zu bekommen und gesagt, da will ich mich einbringen, da will ich meinen Beitrag leisten, dass es gut bleibt und hoffentlich für viele noch besser wird und das treibt mich an. Also dieser innere Antrieb und gleichzeitig aber auch der Kompass und die Erdung, dass das irgendwie kein Selbstzweck werden darf oder ich das nur des Amtes Wegens und Willens tue, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es Menschen braucht in der Politik auf allen Ebenen, die jeden Tag dafür streiten, dass unsere wunderbare Demokratie lebendig bleibt und hier alle die Chance haben, in Freiheit und ohne Angst in der Stadt zu leben.
Streiten.
Das bringt mich voran.
Streiten ist ein gutes Stichwort. In dem Fragebogen, den ich natürlich auch allen Spitzenkandidaten zugeschickt habe, den man dann auf abendblatt.de und im Abendblatt nachlesen kann, schreiben Sie auf die Frage, was Ihre größte Schwäche sei, dass Sie eigentlich ein, und das bestätigen auch alle, die Sie kennen, jemand sind, der sehr harmoniebedürftig ist, also der gern in harmonischen Umfeldern lebt. Und da haben Sie sich ja jetzt einen Bereich ausgesucht, ja, wo Harmonie jetzt, wie soll ich sagen, also schwer herzustellen ist. Sie sagen, wo es um Streit geht. Also wie kriegt das die Katharina Fegebank, die gern mit allen Menschen sich gut versteht, hin, weil sie weiß, jetzt muss ich aber mal hier, klar, und hier gibt es den Streit und hier muss ich den und den richtig angehen und hier muss ich klare Worte haben. Wie funktioniert das?
Are you ready to feel the difference of truly hydrated skin? This winter, treat dry, thirsty skin to silky smooth hydration with Osea's Undaria Algae Body Butter. Luxuriously rich, but never greasy. This TikTok-famous body butter is clinically tested to visibly firm skin and provides 72 hours of continuous hydration. This isn't your typical body butter. Formulated with high-performance ingredients like ceramides and Undaria seaweed, it transforms dry, crepey skin to soft, smooth, and supple. Osea has been crafting seaweed-infused products that are safe for your skin and the planet for nearly 30 years. Everything they make is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Experience healthy, hydrated skin with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code WINTER at oseamalibu.com. That's oseamalibu.com, code WINTER.
Das ist tatsächlich etwas, was mir manchmal Kraft raubt und auch zum Haare raufen manchmal ist, aber eben auch Teil des Geschäfts. Wir haben ja eben auch gesprochen über die Qualität vom Streit, der dann auch in guten Ergebnissen münden kann. Und das entschädigt dann auch für einen Streit oder für eine Auseinandersetzung. Das ist ja nicht immer so, gerade hier in Hamburg, nicht, dass wir uns da streiten wie die Kesselflicker oder im Boxring stehen und handgreiflich werden sowieso nicht. Aber dass das so bitterböse Auseinandersetzungen sind. Oft sind das einfach unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Herangehensweise. Oft sind wir uns im Ziel auch einig und überlegen dann, ist der Weg der richtige, linksrum, rechtsrum. Und ich bin großer Fan von Kompromissen. Ja, intern heiße ich auch immer so Misskompromiss, weil ich eigentlich immer möchte, dass am Ende von jedem ein Stück in der Lösung steckt und alle damit dann ganz zufrieden auch umgehen können. Und das ist dann wiederum eine Stärke von mir, dass ich gerne ja, nicht nur Menschen zusammenbringe, sondern auch Brücken baue, vermutlich auch manchmal da, wo es unüberbrückbar scheint, und dann einfach Lösungen zu finden. Weil das habe ich wirklich gelernt die letzten 10 Jahre, und das ist für Journalisten dann manchmal ein bisschen langweilig, und dann pieksen sie uns auch, dass dieser Streit auf offener Bühne oder die Showkämpfe, die man sich dann manchmal liefert für die schnelle Schlagzeile oder hier nochmal einen Beitrag mehr, um Profil zu zeigen, dass das hier in der Stadt ja überhaupt nicht gut ankommt. Mhm. Also wenn ich was wirklich oft höre, und ich höre auch, Mensch, und sie sind so bodenständig und nah bei uns geblieben und ganz toll, oder du, und macht mal weiter so. Nicht so viel Streit, dass da in Berlin, das mögen wir nicht. Macht das mal weiter, und ihr kriegt das ganz gut hin. Und da merke ich auch, das kommt auch aus dem Herzen. Also das müssten mir die Leute ja nicht sagen.
Aber es führt natürlich dazu, ich glaube, es führt einerseits dazu, dass die AfD in Hamburg nicht so, hat auch noch andere Gründe, aber wahrscheinlich nicht so stark ist wie anderswo, weil es hier eine andere Debatten- und Streitkultur gibt. Andererseits ist natürlich diese Misskompromiss, finde ich gut, dieser Frontalangriff mal zu sagen, ich will hier wirklich erste Bürgermeisterin werden, und ich gehe jetzt auch mal den Mann, der im Moment erster Bürgermeister ist, mit dem ich mich gut verstehe, mit dem wir eine gute Grundlage haben, den gehe ich auch mal frontal an. Das heißt, das fehlt dann natürlich so ein bisschen. Also man hat immer so den Eindruck, ach, eigentlich sind die Grünen, ist Katharina Fegegang mit der Rolle, die sie hat, ganz zufrieden. Ja, sie muss jetzt sagen, bei der Bürgerschaftswahl, ich bin eine Spitzenkandidatin, und wenn es aber an sich möchten die weiter regieren, dann hat man als Gemeinschaft vielleicht auch so gefühlt, und das läuft ja auch ganz gut, und dann geht es auch immer so weiter. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die SPD-Bürgermeister, dass in dieser Stadt, wo Streit nicht so gern gesehen ist, sie es relativ leicht haben, ihr Amt zu behaupten, schlicht mit ihrem Amtsbonus.
Das kann man so sehen, auf der anderen Seite, er hat uns das ja in den letzten Jahren und auch mir persönlich sehr viel an Zuspruch und auch an Sympathie oder Beliebtheit gebracht, dass in den entscheidenden Stellen durchaus auch eine Unterscheidbarkeit oder auch mal ein Angriff beobachtet wird, aber gleichzeitig immer versucht wurde, auch wirklich das gemeinsam gut hinzukriegen. Und wir sind uns beide darüber im Klaren, Peter Tschentscher und ich, dass jetzt im Wahlkampf auch die Zeit ist, wo man an der einen oder anderen Stelle natürlich auch mal zeigt, da unterscheiden wir uns. Also ich meine, wir sind ja als Parteien nicht fusioniert, werden wir auch niemals. Ich bin aus tiefem Herzen Grüne, und das wird auch immer so bleiben. Und da an der einen oder anderen Stelle auch nochmal die Unterscheidbarkeit und einen Angriff zu fahren, das wird sicherlich auch noch Thema im Wahlkampf werden.
Aber wie sehr wollen Sie tatsächlich erste Bürgermeisterin werden? Also ist das so ein Wunsch zu sagen, Mensch, wir müssen doch jetzt mal hinkriegen, erstmal, dass dann nach so langer Zeit mal eine Frau in Hamburg, was heißt mal, endlich mal eine Frau wird. Und natürlich, das ist eine der Hochburgen der Grünen in Hamburg. Also wenn es, ne, wie sehr wünschen Sie sich das wirklich?
Also wir trauen uns das zu, und das ist erstmal ganz wichtig, dass auch meine Partei da wirklich wie eine einsteht und ich mich so getragen und unterstützt fühle. Das ist ja erstmal schon die halbe Miete, und ich selbst traue mir das auch zu. Also ich traue den Menschen in der Stadt auch noch mehr zu. Da steckt so viel Potenzial und eigentlich alles, was es braucht, um ja Hamburg noch mal ganz anders auf die Karte in Deutschland und auch in Europa zu setzen. Das habe ich sicherlich auch gezeigt in den letzten 10 Jahren, wo wir wirklich gute Standortpolitik gemacht haben mit der Wissenschaft und auch der Entwicklung aus der Wissenschaft heraus zu einer Innovationsmetropole, neue Technologien, keine gute Idee, die verloren gehen soll. Also da ist noch viel drin und auch viel Dynamik drin, und ich bin davon überzeugt, dass ich das gut könnte, und versuche jetzt Tag für Tag und im Wahlkampf natürlich auch die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen,
das sagen
dass sie das Kreuz auch
Genau, ich
bei uns mit.
Und ich glaube auch, dass es gar nicht so, sie haben eine hohe Popularität, das Zutrauen beschreiben sie gerade auch, aber wenn ich dann mit Leuten spreche, sagen die alles gut, aber wir haben das Gefühl, sie will es gar nicht so richtig, weil wenn sie es wollte, würde sie doch auch mal signalisieren, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann werde ich erste Bürgermeisterin. So, jetzt beim Triell hatte man den Eindruck, ich habe da ja auch mehrfach nachgefragt, irgendwie, wenn es die Gelegenheit gibt, mit Grün-Schwarz, also mit den Schwarzen, mit der CDU eine Regierung zu bilden, dann klang es bei Ihnen so, nee, mache ich nicht. Ich mache es nur, wenn ich vor der SPD lande. Also das Ziel muss, also ist die Aussage, es muss schon mit der SPD weitergehen. Ja, alles andere kommt für uns nicht in Frage. Meine Hoffnung ist, dass wir die stärkere Partei sind, aber so oder so machen wir mit der SPD weiter. Diese Idee, dass wenn es mit der CDU reicht, dass ich dann versuche, Bürgermeisterin zu werden, nee, das könnt ihr, damit müsst ihr nicht rechnen, wenn ihr das wollt, als Wählerinnen und Wähler.
Also ich will gerne mit der SPD weitermachen, weil wir gezeigt haben, dass es funktioniert. Wir haben abgeliefert und gerade in dieser Zeit, in der große Verunsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung da ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, Bedrohung äußerer Sicherheit, innerer Sicherheit, jetzt seit der Entscheidung im Bundestag noch einmal mehr, braucht es Stabilität und braucht es eine Klarheit für die Hamburgerinnen und Hamburger. Und wir sind eine sehr vielfältige, eine sehr bunte Gesellschaft, wo es Menschen im Moment gibt. Ich habe das so noch nie erlebt in den letzten 20 Jahren, die ich Politik mache, wo mich jeden Tag Leute ansprechen. Leute, die 60, 70 Jahre alt sind und fragen, was ist da los? Was für Entwicklungen haben wir hier in unserem Land?
Also Menschen mit Migrationshintergrund. Die lange hier leben und jetzt das Gefühl
lange
haben,
hier leben,
jetzt muss ich, jetzt werde ich abgeschoben.
Noch nicht so lange hier leben, bin ich als nächstes dran. Wahnsinn. Das ist die Frage. Ja, also wirklich Angst. Das mag nochmal was anderes sein, vielleicht als irgendwo im platten Land oder in Flächenstaaten. Aber wir haben hier eine Verantwortung, und zwar all unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Und da will ich eine Verlässlichkeit ausstrahlen und sagen, dass in der Konstellation tatsächlich gern in veränderter Reihenfolge, und ich habe das Vertrauen der Partei, auch das Zutrauen in mich selbst, dass ich sehr gern erste Bürgermeisterin wäre. In der Konstellation, in der wir jetzt sind, wo wir viel angeschoben, viel bewegt haben, und die Stadt vorangebracht haben. Also ich sage immer, wir haben geliefert, waren erfolgreich und arbeiten verlässlich und vertrauensvoll zusammen. Und gerade nach den jüngsten Entwicklungen fehlt mir im Moment, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen die Fantasie, wie das funktionieren soll mit der CDU. Mhm. Und trotzdem, das muss man auch immer dazu sagen, und das wird auch ein Peter Tschentscher nicht anders beantworten, ist auch in einer solchen Zeit, wo wir gesehen haben, zu was die Ergebnisse in Ostdeutschland geführt haben. Ich bin auch wirklich gespannt, was das jetzt für die Bundestagswahl jetzt bedeutet, nach dem Tabubruch und nach dieser historischen Abstimmung mit möglichen Konstellationen. Dass Ausschließeritis im Jahr 2025 keine Option sein darf. Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr gering.
Wir haben übrigens ja gelernt, das ist ein schöner Satz von Olaf Scholz, der gesagt hat, man kann gar nichts ausschließen im Leben. Ich kann auch nicht, das ist durch Friedrich Merz wieder bewiesen worden, dass man nichts ausschließen kann. Sie wollten eigentlich Sportreporterin werden, ne?
Ja.
Warum? Sie sind großer Werder Bremen-Fan, das darf man, glaube ich, auch sagen.
Ja, wobei das wissen, glaube ich, fast alle in Hamburg inzwischen. Und
das kostet auch keine Stimmen mehr, weil es ja eine andere Liga ist.
Ja, also ja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange.
Sehr gut.
Nicht mehr lange.
Glauben Sie, dass der HSV tatsächlich aufsteigt dieses Jahr?
Ja, ich sag's ja seit wie vielen Jahren jetzt? 5 oder 6 Jahren eigentlich in jedem Interview. Ja, genau. Vor allem, weil die Derbys immer so schön sind. Die vermisse ich schon auch sehr. Nein, das wissen in Hamburg inzwischen alle, die mich kennen und die auch politisch interessiert sind. Aber ich hänge das natürlich trotzdem nicht so an die große Glocke, obwohl ich viele Freunde, Parteifreunde, aber auch Kollegen habe, die HSV oder St. Pauli oder ganz andere Fans.
Aber Sportreporter ist ja total interessant. Das heißt, wenn irgendwann Sie mit der Politik gehen, das kommt nicht, das ist
Reporterin nicht. Das nicht musste ich, also das habe ich schon auch sehr früh für mich dann erkannt, sonst hätte ich es ja gemacht, dass es da Menschen gibt, die sehr viel professioneller an diesen Moderatorenjob herangehen, weil ich emotional immer viel zu krass bei der Sache gewesen bin. Ja, ich bin eben in einem sehr sportbegeisterten Haushalt groß geworden. Meine erste ganz bewusste Sporterinnerung waren wirklich Olympische Spiele Los Angeles, wo ich nachts als, sie waren 84, ich war 7 Jahre alt, mit meinem Vater, also ab 3 oder 4 Uhr morgens die Entscheidungen mitverfolgt habe auf dem Sofa. Und er kannte dann auch immer alle, auch die Folgejahre. Das setzt sich bis heute durch, dass wenn ich Zeit habe, gelingt mir leider nicht mehr so viel, aber am Wochenende, ich könnte da Junkie-mäßig Samstag, Sonntag, also komplett Wintersport durchgucken. Krass. Alle Ballsportarten, bei Olympischen Spielen hänge ich vor der Glotze und guck mir alles an. Natürlich die großen Welt- und Europameisterschaften unterschiedlichster Sportarten. Aber ich war immer emotional so bei der Sache, dass ich dachte, nee, ich kann diesen Beruf, das kann ich nicht professionell machen. Und die Begeisterung ist aber, die ist aber auf jeden Fall geblieben. Und ich bin ja noch gar nicht so alt. Und vielleicht muss man sich irgendwann ja auch noch anderen Perspektiven auseinandersetzen.
Irgendwann noch mal Lust dazu. Und ich kann nur sagen, dass sozusagen das ist interessant, weil ich kenne ganz viele Politikjournalisten, denen es genauso geht wie Ihnen. Die sind leidenschaftlich und die sind auch leidenschaftlich für eine Partei in ihrem Inneren. Und weil sie das,
ein bisschen zurückhalten.
Und dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, wenn diese Partei nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Also, wenn es soweit sein sollte, bitte denken Sie erstmal ans Abendblatt. Wir brauchen Frauen in der Sportredaktion. Auch das ist ein Riesenthema.
Ja, ich würde eher ins Sportmanagement jetzt gehen.
Okay. Der HSV
da brauchen wir auch jede Menge Frauen.
Das stimmt. Sie sind Mutter von Zwillingen. Das erzähle ich, weil das ist bekannt. Irgendwie, ich würde jetzt nichts erzählen, was irgendwie, also, wissen Sie in der Zwischenzeit, was die Bedeutung Ihrer Mama ist und was Ihre Mama macht?
Ja. Das kriegen die ganz gut mit.
Also, wie alt sind die?
Die sind 6.
6, okay. Also, verstehen die auch im Moment, irgendwas ist mit Mama anders als mit anderen Mamas?
Ja, gerade im Moment suchen sie immer Plakate.
Okay,
ist
stimmt.
So ein kleiner Wettbewerb, auch in der Vorschule, wo jetzt, wenn ich sie morgens hinbringe, jeden Morgen kleine Jungs und Mädchen auf mich zulaufen. Ich hab dich gesehen auf einem Foto. Ja. Ich hab dich gesehen auf einem Foto. Die fiebern da alle ganz, ganz engagiert mit. Das ist sehr süß. Und ich habe tatsächlich die beiden zu einem Gespräch aufs Sofa geholt zwischen Weihnachten und Neujahr und habe ihnen gesagt, dass die nächsten Wochen bis Anfang März nochmal andere sein werden. Ich bin ohnehin leider nicht ganz so viel zu Hause wie vielleicht andere Eltern und vor allem, wie ich es mir selber auch manchmal wünschen würde. Aber ich habe ihnen erklärt, was jetzt passiert und dass ich in den Wahlkampf gehe und ganz viel unterwegs sein werde und sie leider dann abends meistens auch nicht ins Bett bringen kann und am Wochenende unterwegs bin, dass sie da aber, wenn sie Lust haben, gerne mitkommen. Die kennen das ja sowohl von Parteitagen, auch manchmal von Terminen und machen sich da eigentlich immer ganz nett und gemütlich, also völlig unabhängig davon, was auf der Bühne oder auf dem Podium passiert oder im Stuhlkreis. Die finden immer irgendetwas, womit sie sich beschäftigen können. Und da waren sie, als ich ihnen das erzählte, erst so ein bisschen geknickt, haben dann gefragt, ob wir dann im März eine lange, große Reise machen. Habe ich gesagt, das hängt ein bisschen von dem Ergebnis ab, das wir dann haben werden und ob wir erfolgreich sind oder nicht. Und haben dann aber gesagt, nach einer kurzen Pause, und das hat mich wirklich berührt, haben gesagt, Mama, wir finden das toll, was du machst.
Wow.
Und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass durchaus schon in der Kita haben die das schon mitgekriegt, dass sie gefragt wurden von anderen Kindern oder auch in der Vorschule, das ist ja nicht selbstverständlich, dass sie immer ja damit auch konfrontiert werden. Oh, deine Mama ist Politikerin, deine Mama ist zweite Bürgermeisterin.
Das verstehen haben auch die, ganz weil ich denke immer so, dass dann irgendwie diese Kinder eher so sagen, deine Mama ist berühmt. Weil die verstehen ja nicht sozusagen dieses, also berühmt im Sinne von bekannt, die sehen die Mama im Fernsehen, die sehen die auf den Plakaten, die sehen die vielleicht mal im Kinospot und dann so.
Die würden schon cooler finden, wenn ich Helene Fischer oder Taylor Swift wäre, also mit Sicherheit,
ja.
Also, oder Schauspielerin, Sängerin, Sportlerin, wahrscheinlich schon. Also, die verstehen, dass Politik hat was mit Nachrichten. Sie fragen dann auch immer, wie ist denn das jetzt mit Putin? Also, sie kennen einige Namen, können das natürlich noch nicht so richtig fassen und einordnen. Aber bei uns laufen dann natürlich auch viele, also wenn nicht Sport läuft, laufen Nachrichten bei uns und da schnappen die einige Bilder und einige Figuren auf, ohne den Zusammenhang richtig zu kennen. Und was ganz interessant ist, waren in verschiedenen Kitas auch, weil wir einmal umgezogen sind. Und in der ersten Kita, in der sie waren, waren auch relativ viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Mhm. Und da haben die mich dann schon immer gefragt, was ist denn eigentlich los im Iran und was ist denn mit Syrien und jetzt haben sie zwei Kinder aus der Ukraine und das muss ganz schlimm sein wegen Putin. Es sind dann immer nur so Fetzen und man versucht das ein bisschen einzuordnen, aber Interesse und so eine Wachsamkeit ist schon bei denen da. Und ich glaube, wenn ich denen dann erkläre, dass wir versuchen, Probleme zu lösen und dass hier alle gut zusammen leben und spielen können und keine Angst haben muss, das verstehen die schon und finden es gut.
Gehen Sie zu Elternabend? Ich frage jetzt nicht, um zu sagen, die geht nicht zu Elternabend, sondern eher so, dass ich denke, wenn man als zweite Bürgermeisterin zum Elternabend geht, Kita-Elternabend oder vielleicht später dann in der Schule, dass das ja für die Lehrerinnen und Lehrer und für alle anderen Beteiligten anstrengend sein kann, dass man sagt, ach Mann, ist sie das und so, weil im Zweifel werden da Dinge dann besprochen, wo dann, ja, da müsste die Politik aber auch mal, also machen Sie sowas bewusst oder bewusst nicht?
Ich versuche, wenn es die Zeit zulässt, hinzugehen. Bei uns macht sehr viel Matthias, also mein Mann, wofür ich auch unfassbar dankbar bin. Nicht nur, dass er solche Termine wahrnimmt, sondern dass er mir bei so vielen Dingen den Rücken frei hält, das will ich durchaus auch mal sagen, dass ohne ihn, aber auch den Rest meiner Familie, ich das alles gar nicht machen könnte. Und trotzdem ist das schlechte Gewissen natürlich auch oft dabei.
Aber ist es nicht tatsächlich, das meine ich nämlich, ich wollte es nämlich gar nicht auf dieses so irgendwie, die geht nie zum Elternabend, sondern dieses, wenn man da hingeht, als ob es würde für Peter Tschentscher genauso gehen, wenn er ein Kind hätte im Schul, das ist doch für alle Beteiligten, frage ich mich immer, ist das gut, ne? Also, weiß ich, wenn Markus Lanz jetzt zum Elternabend seiner Töchter geht und so, boah, ist das nicht eher auch für die Lehrerin oder für die Erzieherin eher dann in dem und in der Belastung, das ist vielleicht besser, wenn man es sein lässt?
Ja, tatsächlich hatte ich dieses Gefühl so noch gar nicht. Die halten sich dann entweder bewusst zurück oder weil ich mich auch sehr zurückhalte und ich kann auch mit allem umgehen. Also wenn dann irgendwas kommt zum Thema Schulessen oder Nachmittagsbetreuung oder Ausflüge oder Finanzierungsfragen, ich glaube, da ist man dann mehr Mutter und Mensch als Politikerin. Und ich halte mich total zurück. Okay. Also ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die wenn Elternvertretung gesucht werden, sagen, das möchte ich bitte auch noch machen, um hier Politik an die Schule zu tragen, um Gottes Willen.
Nee, und die Hamburger gehen wahrscheinlich andere. Auch, also die gehen dann wahrscheinlich relativ normal auch mit ihren Politikern um, ne? Also
ja.
Und gibt es auch mal Situationen, wo sie merken, der weiß gar nicht oder die weiß gar nicht, was ich mache?
Habe ich auch, Habe ich auch schon gehabt. Ich versuche tatsächlich, das habe ich mal aus England mitgebracht, weil ich das immer toll fand in den Pubs, dass man da Leute getroffen hat am Tresen und sich einen halben Abend unterhalten hat und dann nach Hause gegangen ist und sich dann fragte, wir haben überhaupt nicht darüber, gar nicht darüber gesprochen,
okay, cool.
Was man so als Job macht. Und das ist mir in Deutschland dann so aufgefallen. Ich habe ja länger im Ausland gelebt, als ich dann wiederkam, dass irgendwie eine der ersten Fragen schon mal, na, und was machst du? Und wo wohnst du? In welchem Stadtteil? Als ob das jetzt irgendwie wichtig wäre, aber das war für viele immer.
In Hamburg.
So, ja, genau. In Hamburg war das vor allem sehr, sehr auffällig. Eher entspannt mit allem umgehen.
Was ich sozusagen vergessen hatte oder verdrängt hatte, ist, dass Sie ja auch am Anfang Ihrer politischen Karriere, Sie verbessern mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, bitte, ein- oder zweimal für den Bundestag kandidiert haben, ne? Richtig?
Ja, wobei, das darf ich jetzt nicht so deutlich sagen, aber das waren Wahlkreiskandidaturen, die damals eher so man macht das, weil man eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellt. Okay. Das war noch zu der Zeit, wir haben ja beim letzten Mal, bei der letzten Bundestagswahl das erste Mal überhaupt zwei Direktmandate geholt, in Eimsbüttel und in Altona. Mhm. Davor war es ja immer nur Christian Ströbele in Kreuzberg.
Stimmt.
Über Jahrzehnte. Kein anderes sonst Direktmandat in Deutschland. Und beim letzten Mal hatten wir, ich glaube, 10 oder 12 über die ganze Republik verteilt und 2 davon in Hamburg. Und davor war es eigentlich bei allen Wahlkämpfen immer so, dass bei uns nur die Liste gezogen hat. Also lange Zeit Mr. Sager, Anja Heiduk, beim letzten Mal in einer anderen Konstellation. Dann und ich war, glaube ich, schon Parteivorsitzende. Ich bin ja 2008 Parteivorsitzende geworden. Das habe ich ja 7 Jahre dann gemacht, bis 2015. Und in der Zeit bin ich einmal in Altona und einmal in Mitte als Direktkandidatin.
Die Frage ist natürlich, das ist natürlich immer die Frage, die sich dann anschließt, weil Sie ja noch so jung sind, ob dann irgendwann diese Idee, Wolfgang Schmidt macht das ja jetzt, der sozusagen nochmal eine richtige politische Karriere versucht zu starten, gegen Till Steffen in Eimsbüttel, in den grünen Abgeordneten, die Idee, irgendwann mal nochmal Bundespolitik zu machen, oder ist nach all dem, was Sie jetzt so mitgekriegt haben, dass es Ihnen so geht wie Daniel Günther, der sagt, das Schönste an Berlin ist die Autobahn nach Kiel.
Also Bundestag selbst ist für mich also aktuell überhaupt keine Option. Ich habe in Hamburg ja hier schon größte Gestaltungsmöglichkeiten und sage auch immer, dass in einem Stadtstaat Landespolitik machen zu dürfen, wirklich was ganz Großartiges ist, weil es zum einen so unmittelbar ist und man Feedback, Rückmeldung kriegt schon, wenn man sich mittags irgendwo was zu essen holt und einen Leute ansprechen. In Hamburg, wie gesagt, meistens sehr, sehr freundlich und auf eine sehr coole, sehr gelassene Art. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Ja, das ist natürlich im Bundes, auf Bundestag-Ebene nicht. Das erleben wir Journalisten ja übrigens auch.
Ach so, es ging um Berlin, genau.
Genau, also das ist ja, du erlebst ja auch als Journalist zum Beispiel, wenn du über Bundespolitik schreibst, kriegst du ja praktisch kein Feedback darüber. Du schreibst irgendwie einen bösen Kommentar und es kommt keiner um die Ecke. Und dann sage ich immer auch meinen Kollegen, wenn du das in Hamburg machst, du triffst, also wenn du jetzt einen bösen Kommentar über jemanden loslässt, du triffst die Leute.
Du triffst ihnen.
Zwei, drei, vier Tage später triffst du die und dann stehst du denen Auge in Auge gegenüber. Und das führt ja auch tatsächlich zu dieser anderen Debatten- und Diskussionskultur.
Ja,
ne?
Absolut. Ja, genau. Ich wollte sagen, das ist hier so unmittelbar und macht mir auch deshalb so viel Spaß und packt mich auch immer wieder. Aber der Klassiker, also niemals nie. Bundestag ist jetzt für mich überhaupt nichts, was ich irgendwie ins Auge fasse. Aber Bundespolitik ist spannend in einigen Ressorts, auf jeden Fall.
Haben Sie noch Kontakt zu Olaf Scholz ab und an?
Also wenn ich ihn sehe bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel auf unserem Landesvertretungsfest letztes Jahr in Berlin, dann irgendwie klickt das sofort wieder. Und ich hatte auch das Gefühl, jetzt nicht, dass das eine Wellness-Oase für ihn gewesen ist, aber das war eine richtig harte Zeit damals. So August, September, Oktober war ja auch kurz vorm Ampelbruch. Die Stimmung war wahnsinnig schlecht, immer wenn man überhaupt nur das Wort Berlin in den Mund genommen hat. Und dann tauchte er da auf. Und ich hatte das Gefühl, das war für ihn so ein bisschen wie nach Hause kommen, obwohl es vor unserer Landesvertretung in Berlin war. Und er hat sich auch, also wir haben bestimmt 10, 15 Minuten gesprochen, so ein bisschen umringt noch von anderen, aber wir hatten da einen, ich fand eigentlich einen fast privaten Moment miteinander, haben ein bisschen gesprochen, auch über, ja, die Frage, wie es uns gerade geht und wie es läuft, und ich frage ihn dann immer, ob er Hamburg vermisst. Und
was sagt das? Das ist interessant, das habe ich nämlich auch gefragt. Und dann sagte ich, wenn Sie dann mal irgendwann, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her.
Er bejaht das denn schon, weil er sagt,
vermisst das es? Ist, also er vermisst die Rolle, also er vermisst das Amt als. Also
das weiß ich nicht. Das hat er, nein.
Nicht das Amt, aber vielleicht wie er hier agieren konnte, wie er hier geschätzt wurde und so, genau.
Ich glaube, dass
das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich ihn mal gefragt, ob er wieder nach Hamburg zurückziehen würde. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er das tun würde, falls er in ein paar Jahren nicht mehr Kanzler sein sollte. Oder
er fühlt sich jedenfalls immer sehr wohl, wenn er hier ist. Und mein Eindruck auch, vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein, dass er sich auch wohl fühlt, wenn wir sprechen, weil wir ja schon auch wussten, was wir aneinander hatten.
Hat das damit zu tun, dass interessanterweise der Altbürgermeister, der Bundeskanzler, ist meine Beobachtung, hat die besten Verhältnisse zu Menschen, die etwas haben, was er nicht hat.
So das
dieses,
kann sein.
Dieses herzlich, fröhliche, optimistische, übers Leben lachen könnende.
Are you ready to feel the difference of truly hydrated skin? This winter, treat yourself to silky, smooth hydration with Osea's best-selling Undaria Algae Body Butter. Luxuriously rich, but never greasy, this TikTok-famous body butter is clinically tested to visibly firm skin and provides 72 hours of continuous hydration. Experience healthy, hydrated skin with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code WINTER at OseaMalibu.com.
Ja, das kann sein. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen. Wir wussten auch, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir konnten schwierige Sachen besprechen und haben immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, dass es das ist, was er dann auch vermisst hat und was ihn auch in der Ampel ein bisschen zum Stolpern gebracht hat, dass in dieser Dreierkonstellation ja durchaus mit sehr selbstbewussten Kollegen an seiner Seite ein paar Grundannahmen seiner Regierungsführung, denn wenn man ganz ehrlich ist, lief es ja großteilig in Hamburg wie geschnitten Brot, dass die in Frage gestellt wurden.
Funktioniert
oder
nicht
dass
mehr,
die
genau.
einfach, dass da die Logiken einfach andere gewesen sind. Und er mit dieser ja ruhigen Hand, wo einfach alles auch vieles selbstverständlich, auch einige Erwartungen oder Ansagen selbstverständlich gewesen sind und wir einfach nicht so ein Firlefanz oder auch Theater gemacht haben, dass das nicht mehr geklappt hat.
Wenn man mit Katharina Fegebank regiert hat, ist wahrscheinlich es eine Umstellung, mit Christian Lindner zu regieren. Vielleicht kann man
davon gehe ich erstmal aus. Ja.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war total interessant. Wie gesagt, die anderen Kandidatinnen und Kandidaten kommen rechtzeitig vor der Wahl am 2. März. Nächste Woche geht es gleich weiter. Ich glaube, mit einerseits mit dem Bürgermeister und andererseits mit Dennis Thiering. Vielen Dank.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht und auch viel Spaß mit den anderen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Are you ready to feel the difference of truly hydrated skin? This winter, treat yourself to silky, smooth hydration with Osea's best-selling Undaria Algae Body Butter. Luxuriously rich, but never greasy. This TikTok-famous body butter is clinically tested to visibly firm skin and provides 72 hours of continuous hydration. Experience healthy, hydrated skin with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code WINTER at OseaMalibu.com.